HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Herzlich willkommen zu den Gesprächen am Feiertag. Weihnachten ist das Fest des Schenkens. Geschenke machen Weihnachten zum Fest der Freude, aber zugleich kennen wir ja alle den Stress, den Weihnachten alljährlich auslöst, weil wir uns schon Wochen vorher mit der Frage herumtragen, was schenke ich der Mutter, was der Oma, dem Enkel, dem Liebsten an meiner Seite. Nun, das ist jetzt alles Geschichte an diesem zweiten Feiertag. Die Geschenke sind ausgepackt, das A und O ist verklungen. Man hat vielleicht gute Miene zum Verlegenheitsgeschenk gemacht oder hat sich vielleicht wirklich gefreut, dass einer etwas wirklich Gutes getroffen hat. Schenken ist eine Kunst. Mit jedem Weihnachten, auch mit jedem Geburtstag, werden wir besser darin, in dieser Kunst. Im Schenken treffen wir auf den ganzen Kosmos menschlicher Beziehungen. Wir verpacken in das Geschenkpapier nicht nur Materielles, sondern auch Beziehungsangebote, Beziehungswünsche, Dankbarkeit und Hoffnungen. Und wenn wir gerade zu Weihnachten sagen, wir schenken uns nichts, dann lohnt es sich auch darüber mal zu sprechen. Vom Schenken und Beschenktwerden handelt HR2 Lebenswert, die Gespräche am Feiertag. Beides ist eine Kunst und beides üben wir nicht nur zu Weihnachten, denn das Schenken spielt ja ganz existenziell auch noch eine Rolle in der Liebe, in der Freundschaft, nicht zuletzt in der Beziehung zu mir selbst. Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von HR2 Kultur und mit dem Philosophen Wilhelm Schmid, der uns aus dem Studio des Deutschlandradios Berlin zugeschaltet ist und der in einem jüngst erschienenen Buch der Inselbücherei seine Gedanken zum Schenken und Beschenktwerden niedergeschrieben hat. Lieber Herr Schmid, einen schönen guten Abend nach Berlin.
Schönen guten Abend.
Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unsere Gespräche am Feiertag, dass Sie uns die Zeit schenken, kann man ja fast sagen.
Tja.
Herr Schmid, wie war das eigentlich bei Ihnen am Heiligen Abend? Lag da wieder ein Geschenk, das Sie sich selber gemacht haben?
Das ist ja klar.
Das ist klar, ja. Ich weiß es aus Ihrem Buch.
Darüber mache ich mir frühzeitig Gedanken, in diesem Fall schon im Sommer.
Und hast du was Großes?
Überlege mir, was mir gefallen könnte, was mich interessiert, im Idealfall fasziniert. Und da kam ich auf ein kleines Buch.
Mhm. Ein bestimmtes Buch, das in Ihrer Biografie eine Rolle spielt oder das Sie dieses Jahr unbedingt lesen wollten. Aber auf jeden Fall haben Sie es sehr, sehr gezielt ausgewählt,
nicht? Einen österreichischen Autor finde ich toll, Thomas Bernhard. Mhm. Von dem habe ich schon manches gelesen, aber noch nicht Wittgensteins Neffe. Mhm. Das ist eins seiner Bücher und nun habe ich das und nun lese ich seit gestern gebannt darin.
Also Sie haben sich dieses Buch nicht nur gekauft, weil Ihnen im Sommer vielleicht auch schon die Idee oder der Wunsch gekommen ist, sondern die haben gesagt, ja, das ist das Weihnachtsgeschenk für mich in diesem Jahr 2017.
Genau, natürlich nicht einfach so, sondern weil ich gut gearbeitet habe und ein arbeitsames Jahr war, mühsam teilweise, und das ist ein Dank an mich selber. Grundlos möchte ich mich nicht bedanken bei mir, aber wenn es einen Grund gibt dafür, kann ich mir mindestens bei einem eben schon sicher sein, da ist jemand, der ist aufmerksam auf mich und der bedankt sich dann auch, wenn eine gute Arbeit gemacht worden ist, und das bin ich selber.
Auch ein guter Zugang zu diesem Thema Schenken und beschenkt werden. Zu Weihnachten. Wilhelm Schmid, Lebenskunstphilosoph und Bestsellerautor, ist mein und auch Ihr Gesprächspartner zum Thema Schenken in den kommenden knapp zwei Stunden. Und wie immer sind Sie eingeladen, uns Ihre Erfahrungen zum Thema Schenken ins Gespräch zu bringen und uns hier im Studio anzurufen. Die Nummer lautet 069 155 6121. An welches Geschenk in Ihrem Leben erinnern Sie sich eigentlich besonders gern? Davon könnten Sie uns zum Beispiel erzählen. Oder mit welchem Geschenk verbinden Sie eine besondere Erinnerung? Und was gehört eigentlich für Sie so zur Kunst des Schenkens? Rufen Sie uns an 069 155 6126. Um das Schenken und Beschenktwerden geht es heute in HR2 Kultur Lebenswert, und da haben wir ja alle reichlich Erfahrungen angesammelt im Laufe unseres Lebens, und die wollen wir mit Ihnen ins Gespräch bringen in dieser Sendung. Mein Name ist Klaus Hofmeister und Wilhelm Schmid, der Autor und Philosoph, ist dazu mein und Ihr Gesprächspartner unter der Telefonnummer 069 0815 6126. Erinnern Sie sich an ein Geschenk, das Sie mal auf ganz besondere Weise gefreut hat oder wo Sie mal selbst sehr erfolgreich waren als jemand, der ein Geschenk gemacht hat? Wie halten Sie es mit dem Schenken? Worauf kommt es Ihnen dabei an? 069 155 6126, die Nummer zum ins Gespräch kommen. Herr Schmid, erinnern Sie sich eigentlich an ein Geschenk, das Sie mal auf ganz besondere Weise gefreut hat, das Ihnen besonders gelungen ist vielleicht?
Oh ja.
Tatsächlich.
Ich habe eine wunderbare Frau, schon seit 35 Jahren immer dieselbe. Und auch wir haben schwierige Zeiten erlebt. Einmal war es wirklich über Jahre hinweg extrem schwierig. Und ich wollte aber mit ihr zusammenbleiben. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mir mal langsam was einfallen lassen. Und habe sie gefragt, bist du einverstanden, dass wir verreisen und du weißt nicht wohin? Mhm. Und sie sagte ja. Also, dann haben wir eine Regionalbahn bestiegen und sie wusste nicht, wohin es geht, Regionalbahn. Und sie sagte, na gut, wir werden schon irgendwo ankommen. Dann dachte ich mir, oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Es ist noch nicht alles verloren. Die Regionalbahn hielt am Flughafen Schönefeld.
Ach so. Geht noch
und
weiter.
Im letzten Moment sprangen wir raus. Und dann wusste sie also, es muss eine Flugreise sein. Dann standen wir vor der Anzeige, wo die Flüge angezeigt waren. Und ich habe zu ihr gesagt, such dir einen aus. Dahin werden wir fliegen.
Toll.
Und sie suchte sich Venedig aus. Mhm. Das war rein zufällig auch der Flug, den ich schon gebucht hatte. Sie hatte mich hinterher im Verdacht. Ich hätte sie dann möglicherweise umstimmen müssen, wenn sie anderswohin fliegen wollte. Nein, ich hätte dann natürlich den anderen Flug auch gebucht. Dann sind wir nach Venedig und es waren zauberhafte Tage und es hat unsere Beziehung wieder einen neuen Schub gegeben.
Wunderbare Geschichte, wunderbare Geschichte. Da geht's ja fast mit höheren Dingen zu. Sie sprechen ja von der Kunst des Schenkens. Wir alle sprechen von der Kunst des Schenkens und Sie tun es, Herr Schmid, sehr bewusst. Dann sind wir schenkende Künstler.
Ich wollte eigentlich dem kleinen Buch den Titel geben von der Kunst des Schenkens. Aber der Verlag war davon nicht begeistert, weil er sagte, das ist abgenudelt, alles ist eine Kunst, muss Schenken jetzt auch noch eine Kunst sein, also heißt es nur vom Schenken und beschenkt werden. Aber selbstverständlich steckt eine Kunst dahinter. Wichtig ist nur bei der Kunst zu verstehen, Kunst sagt sich so leicht dahin, aber Kunst ist eben nicht leicht. Kunst wird leicht, wenn man es gut beherrscht. Und gut beherrschen kann man etwas nur dann, wenn man ein Wissen darüber gewinnt. In Bezug auf das Schenken heißt das, ein Wissen davon, welche unterschiedlichen Geschenke es gibt, welche Arten von Geschenken, aber auch welche Dinge oder welche ideellen Dinge geschenkt werden können und welche Probleme damit einhergehen können. Mhm. Jeder Künstler hat mit Problemen zu kämpfen. Der vor der Leinwand steht und die Leinwand oder die Farben wollen nicht so, wie er will. Da kann was schiefgehen, das ist normal für eine Kunst. Deswegen muss dazu kommen die Übung. Je mehr Übung in der jeweiligen Kunst, desto besser. Und wenn was schief geht, ist auch das nicht schlimm. Das ist eine Erfahrung, aus der Erfahrung kann man lernen, sodass im Laufe der Zeit ein Gespür entsteht. Das zeichnet Künstler letzten Endes aus, ein Gespür zu haben, das aber eben, wie gesagt, nicht vom Himmel fällt, sondern das wächst aufgrund von Wissen und Übung und mhm. Überlegung und es immer wieder von Neuem versuchen.
Mhm. Ein Gespür für den zu Beschenkenden oder aber ein Gespür für die Qualität der Beziehung. Was macht ein Geschenk zu einem gelungenen Geschenk? Kann man das denn eigentlich so abstrakt dann sagen?
Das kann man relativ leicht sagen.
Ja?
Ein gelungenes Geschenk ist, wenn das dem Schenkenden Freude macht und wenn der Beschenkte das ganz gut verkraften kann.
Da steckt alles drin, ja. Ja, Sie haben es eben schon angedeutet, die Schwierigkeiten, aber bleiben wir mal auf der positiven Seite. Ja, er kann es gut verkraften, aber es ist natürlich mehr, als dass er es gut verkraften kann. Ein Geschenk ist im Grunde ja sozusagen wie ein Symbol für eine Beziehung, oder? Also im Grunde sage ich ja auch dann, ich kenne dich, ich verstehe dich, ich weiß, wer du bist, ich sehe dich, oder was ist das, was dann eigentlich diese Qualität ausmacht, die positive?
Schenken ist eine Aufmerksamkeit, sagen wir ja schönerweise auch so im Deutschen. Das ist eine Aufmerksamkeit, die mir jemand hat zuteilwerden lassen. Und tatsächlich müssen wir aufmerksam sein auf das, was wir schenken wollen, in Bezug zu dem, den wir beschenken wollen. Passt das zu diesem Menschen? Ist das etwas, was er sich wünscht? Im Zweifelsfall sollten wir ihn vielleicht fragen, was er sich wünscht. Das mache ich mittlerweile immer häufiger und das kommt gut an, denn dann ist es etwas, was ein Wunsch, der erfüllt werden kann. Das gelingt eigentlich immer. Und das Problem ist, wenn wir diese Aufmerksamkeit nicht aufbringen, dann schenken wir etwas und der Schenkende fühlt sich gar nicht gemeint. Ganz im Gegenteil, er hat den Eindruck, oh, das ging glatt an mir vorbei. Das kann ja nur heißen, der ist nicht interessiert an mich und ich bin ihm gleichgültig. Ist das möglicherweise schon ein Vorzeichen für das Ende der Beziehung?
Ja, da steht einiges auf dem Spiel. Also dieses Gesehensein oder das Übersehensein oder eben falsch wahrgenommen sein. Sie haben eben gesagt, Sie fragen, was jemand sich wünscht. Dann ist natürlich im Grunde die ganze Last, dass man wirklich ein treffendes Geschenk findet, ja dann im Grunde auf den zu Beschenkenden abgewälzt. Also im Grunde ist doch dann die ganze Spannung raus, oder?
Ja, lieber ist die Spannung raus, als dass die Spannung ins Nichts verpufft, möchte ich mal behaupten. Ich frage auch nur dann, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Wenn ich mir sehr sicher bin, bei meiner Frau bin ich mir ziemlich sicher über die jeweiligen möglichen Geschenke und ich glaube umgekehrt auch. Aber bei den Kindern bin ich mir zum Beispiel schon oft nicht mehr sicher. Ja. Denn die leben in einer anderen Welt als unsere Generation und die ist uns nur zum Teil zugänglich. Da frage ich mal lieber.
Wie stark würden Sie denn das Überraschungsmoment gewichten? Also bei der Geschichte, die Sie eben mit Ihrer Frau erzählt haben, wo Sie dann in einen Vorortzug steigen und am Ende geht es dann doch zu einer Flugreise und sie darf sich's auch noch aussuchen. Da war ja alles im Grunde auf Überraschung eingestellt. Das ist natürlich sehr wichtig letztlich für das, was dann wirklich ein großes Geschenk ist.
Ja, wenn wir uns sicher sein können. Bei dieser Reise war ich mir ganz sicher, auch deswegen, weil wir hätten im Zweifelsfall noch was anderes gebucht. Es kam alles darauf an, dass wir zusammen wieder was machen, auch ein bisschen Abenteuer erleben. Abenteuer verbindet ungemein, auch schwierige Situationen zu bestehen. Also das Überraschungsmoment ist etwas Mögliches beim Schenken. Das ist schön, kann aber schrecklich schiefgehen, wenn man sich nicht sicher ist. Und das andere ist Wunscherfüllung. Ein Mensch hat einen Wunsch und er äußert diesen Wunsch und ich erfülle diesen Wunsch. Das ist auch was Wunderbares.
Ich habe bei Ihnen in Ihrem Buch gelernt, dass es auch eine besondere Tiefe hat, dass Geschenke verpackt werden.
Tja.
Es ist irgendwie uns so selbstverständlich, dass wir Geschenke verpacken, aber da steckt ja auch eine gewisse Tiefe drin.
Da steckt eine Menge drin, ja. Das kann ja jeder Mensch bei sich selber beobachten. Was geschieht mit mir, wenn ich das Geschenk verpacke? Ich suche mir ein Papier aus oder was immer es sein mag. Möglichst etwas, was zu dem Menschen wiederum passt, den ich beschenken möchte. Hab diesmal für jeden, den ich beschenke am Heiligen Abend, ein ganz besonderes Papier ausgesucht, das es auch nur an einer ganz besonderen Stelle gibt und bin damit bei allen großartig angekommen. Teilweise war das toller als das Geschenk selber. Und beim Verpacken freut sich derjenige, der schenkt. Ah, das wird zu dem passen und ich freue mich schon auf die glänzenden Augen. Also die Freude nicht nur des Schenkens, sondern auch des Verpackens beim Schenken. Und dann gebe ich das dem anderen oder es liegt in diesem Fall Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum und derjenige, der gemeint ist, nimmt das in die Hand und hat jetzt nicht sofort Gewissheit, was da drin ist, sondern das Geschenkpapier ermöglicht jetzt eine Verzögerung. Er muss jetzt erstmal die Verpackung auflösen und kann sich jetzt unterschiedlich lange, wir zögern das bewusst etwas raus in unserer Familie, kann schon ein, zwei, eventuell drei Minuten damit verbringen, die Spannung auszuhalten. Ganz nebenbei gesagt ist das übrigens der Eigentumsübergang. Wenn das Geschenk ausgepackt ist, ist das Eigentum übergegangen. Das merkt nur niemand.
So rechtlich gesehen.
Rechtlich gesehen. Bei Mannengeschenken ist das ja relevant, wann ist das Eigentum erlangt.
Ja, interessant. Das ist natürlich auch ein ganz heikler Moment eigentlich, denn das Auspacken, dann kommt ja der Moment, wo das Geschenk tatsächlich offenbar und offensichtlich wird. Und da steht ja unglaublich viel auf dem Spiel. Denn im Grunde ist in diesem Augenblick die ganze Beziehung ein Stück offengelegt. Es gibt eine unheimliche Nähe.
Ja, es ist ein heikler Moment, denn ich weiß, ich werde gleich ein Gesicht zeigen müssen.
Ja.
Aber welches Gesicht? Ich justiere also schon mal verschiedene Mimiken an. Die Verlegenheitsmimik, die ich mir besser auch anmerken lasse, wenn ich wirklich verlegen bin. Die nicht extreme Freude ist vielleicht auch nicht so schlimm. Großartig ist natürlich, wenn es wirkliche Freude ist, aber das sollte man sich vorbehalten dafür, dass es wirkliche Freude ist. Würde ich schon sehr empfehlen, da nicht zu sehr dem anderen was vorzumachen, weil das gelingt ja auch nicht. Gerade in der Familie kennen sich die Beteiligten meistens sehr gut und da kann man dem anderen nicht nichts für ein U vormachen. Und ist ja nicht schlimm, wenn es mal schief gegangen ist.
Ja, aber ein toller, spannender Moment und auch darüber nachzudenken macht richtig Freude. Die Frage geht ja auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was war denn für Sie mal ein besonders gelungenes Geschenk? Haben Sie da mal etwas erlebt, das Sie uns erzählen mögen? Welche Rolle spielt so das Schenken oder auch vielleicht das sich beschenken lassen so in Ihrem Leben? Und erinnern Sie sich an ein Geschenk, das Sie selbst mal machen konnten, wo Sie den Eindruck hatten, oh, das hat jetzt gut getroffen, da war die Freude nicht gespielt. Wie halten Sie es mit dem Schenken zu Weihnachten? Das ist die Frage. 069 155 6126. Das ist die Nummer hier ins Studio und Ihr Gesprächspartner ist Wilhelm Schmid, der Philosoph und Autor, der in Berlin im Studio uns und Ihnen seine Aufmerksamkeit im Gespräch schenken wird. 069 155 6126. Und ich begrüße die Frau Kranz, die diese Nummer gewählt hat und schon eine Erfahrung einbringen möchte in unsere Sendung. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Es handelt sich um das Weihnachten, also den Heiligen Abend 1946. Ich war damals 10 Jahre alt und hatte auf einem Bauernhof ein Baby etwas älter als ein Jahr verwahrt und sollte dafür etwas bekommen. Es war schließlich so, dass ich 1 Liter Buttermilch, 1,5 Liter Vollmilch und einen Quark bekam, der mir dann in eine ziemlich ramponierte, vom Krieg mitgenommene Einkaufstasche gegeben wurde und bin langsam den Berg wieder runtergegangen zu dem Ort Fallenda. Es war stockfinster und unterwegs auf halbem Wege ist mir die Tasche sozusagen gekracht, kann man sagen, die Henkel. Ich konnte die gute Fracht aber halten. Mein Vater kam mir entgegen, ich konnte es ihm übergeben. Und als ich zu Hause ankam, ich bin in meinem Leben, glaube ich, noch nie so gelobt worden, dass es mir gelungen sei, was man gar nicht erwartet hätte, dass ich so viel an Lebensmittel heimbringe. Und ich wurde insofern belohnt, dass ein wunderschönes Weihnachtszimmer, wo ein Kaufladen, der meiner Mutter gehört hatte, wo natürlich nichts drin war, schon die leeren Schachteln, die alle wunderbar erhalten waren, aber nichts drin natürlich. Mein Vater hatte aus einer alten Blechbüchse solche Hülsen geformt und darin Kerzenstummel so geschmolzen, die also grau, eselsgrau, wie nachher meine Mutter sagte, waren. Ich fand sie grandios. Es war ein strahlender Baum für mich und es wurde immer wieder gesagt, ich hätte die Anwesenden, mehrere Personen, die zu unserem Haushalt gehörten, sehr, sehr beschenkt. Dann hat sich nachts noch die Christmette angeschlossen und ich habe nie wieder so eine Resonanz über Geschenke, die ich gemacht habe, erfahren. Und ich habe mich auch nie wieder so beschenkt gefühlt. Ich fand, dass ich unendlich für meine Arbeit mit diesem recht verwöhnten Baby belohnt worden war.
Ja, das zeigt, Frau Kranz, dass die Umstände, unter denen Dinge erlebt werden oder unter denen solche Geschenke dann entstehen, ja doch eine ganz große Rolle spielen. Also für Sie war es ja zunächst mal nur ein Lohn, dieses Buttermilch und was Sie dort bekommen haben, aber es wurde dann eben im Laufe dieses heiligen Abends für Sie ein großes Geschenkerlebnis.
Ja, ich habe das aber, wissen Sie, als Kind empfindet man das nicht als Lohn, sondern ich habe das in dieser Zeit, wo es ja praktisch nichts gab, als ein ganz großes Geschenk angesehen.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Und ich habe viele Weihnachten erlebt, die schön waren mit Geschenken, aber dieses Weihnachten habe ich nie vergessen.
Ein schönes Geschenk, das Eltern immer gerne haben, wenn die Kinder auch mal Danke sagen. Da ist kein Ding damit verbunden, nichts weiter. Meine Mutter, die schon gestorben ist, hochbetagt, die hat mir höchstens bei solchen Gelegenheiten gesagt, wenn du mir statt Danke Vergeltsgott sagen könntest, dann ist das für mich das größte Geschenk. Also,
das ist aber ein bisschen hart, nicht? Denn das sieht man als Kind ja nicht unbedingt so. Also ich weiß nicht, was gesagt wurde. Ich weiß nur, dass sie mich alle strahlend angesehen haben und ich fühlte mich so gut behandelt. Wissen Sie, dass das honoriert worden ist und dass man also auch gesehen hat in dieser Zeit, was das bedeutete.
Eben, dass sie einen Dank bekommen haben.
Aber wirklich.
Frau Kranz, vielen Dank. Und mich erinnert diese Geschichte, die Sie erzählt haben, schon auch daran, dass wir ja gesehen werden wollen mit dem, was wir tun, mit dem, was wir bringen. Und das in dem Geschenk sich ja, glaube ich, das im Wesentlichen auch ausgedrückt hat, Herr Schmidt.
Das schönste Geschenk ist Aufmerksamkeit. Und Frau Kranz hat hier sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Im Grunde könnten wir das fürs Leben bewahren, dass die bloße Aufmerksamkeit, die wir bekommen von den Menschen, die wir aber umgekehrt auch anderen Menschen schenken können, dass das schon ein Geschenk ist und nicht immer dinglich werden muss.
Ja, Frau Kranz, vielen Dank für diese Erfahrung. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnliche Erfahrungen, vergleichbare Erfahrungen über bedeutende Geschenke, die Sie gemacht haben, die Sie erhalten haben und überhaupt, was für Sie die Kunst des Schenkens ist, wenn Sie das beitragen wollen, dann rufen Sie uns an 069 155 6126. Herr Schmidt, Sie haben ja sehr viel Lebenserfahrung, auch was das Schenken angeht. Und es gibt ja diesen Satz auch rund um Weihnachten, den gerade auch langjährige Paare sich dann manchmal sagen, wir schenken uns nichts. Das hört man ja ziemlich oft. Wie finden Sie das?
Das ist ein missverständlicher Satz. Wir schenken uns nichts. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber er ist hier sicherlich anders gemeint. Wir machen uns wechselseitig keine Geschenke, weil wir es doof finden und aussteigen wollen aus dem Konsum, der häufig auch damit verbunden ist. Das ist vollkommen respektabel. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn die Beteiligten das so sehen. Schwierig wird es nur, wenn einer das so sieht, er hat das Schenken über und findet das nichts dran, der andere oder die andere aber findet Schenken schön, eben zum Beispiel, weil es eine Aufmerksamkeit ist, die damit verbunden ist, und dann ist es schwierig.
Wie ist das eigentlich mit dem Schenken so ganz prinzipiell, Herr Schmidt? Ist Schenken eigentlich etwas Altruistisches oder ist das doch ein riesengroßes, letztlich ich gebe und du gibst oder ich gebe um zu geben, dieses Do und Des, dieses im Grunde immer auf Ausgleich bedacht sein?
Wir wollen uns die Illusion bewahren, dass Schenken altruistisch ist. Altruistisch heißt dem anderen zugewandt, für den anderen da. Nur in manchen Momenten dürfen wir uns selber beobachten, was wir beim Schenken fühlen und bemerken, dass die Freude, die wir haben, einem anderen was zu schenken, ziemlich gut tut. Also insofern kann es nicht rein altruistisch sein, wie ja viele Handlungen, die anderen zugewandt sind, dem, der handelt, selber gut tun. Das würde sehr viel dafür sprechen, mehr für andere da zu sein. Also Illusion altruistisch, ja, ist auch in Ordnung so, aber es gibt schon auch in stillen Momenten eingestanden, ein egoistisches Moment beim Schenken.
Und das liegt worin?
Dass ich mir selber was Gutes tun will, indem ich anderen was Gutes tue. Dann kommt natürlich die Enttäuschung doppelt, wenn das Geschenk nicht gut ankommt. Denn dann leuchtet nichts auf in den Augen des anderen. Und dieses Aufleuchten in den Augen des anderen, das ist ja letzten Endes dann das eigentliche Geschenk für mich, das in dem Fall doppelt flachfällt für den anderen und für mich selber auch.
Was tut uns denn eigentlich gut, wenn wir das Schenken üben, wenn wir also diese Kunst mehr und mehr erlernen? Was wirkt da auf uns zurück? Bleiben wir mal bei dieser Seite, die uns betrifft.
Sicherlich den subjektiven Eindruck von Großzügigkeit. Das verführt häufig dazu, das Geschenk auch etwas groß zu wählen. Denn je größer das Geschenk, desto mehr das Gefühl der Großzügigkeit auf unserer eigenen Seite. Da bin ich mal fürchterlich reingerauscht, habe mal einen großen Blumenstrauß geschenkt in einer Zeit, wo ich noch nicht über sonderliche finanzielle Mittel verfügte und insofern auch etwas geizig sein musste. Aber bei diesem Blumenstrauß habe ich mal richtig hingelangt und kam also mit strahlenden Augen, ich der Schenkende mit strahlenden Augen, mit dem großen Blumenstrauß auf die Dame zu, der für die er gedacht war. Ich wollte mich im Grunde für etwas entschuldigen, was nicht ganz in Ordnung war von meiner Seite. Und dann überreiche ich den Blumenstrauß und es kommt nur die trockene Antwort von der anderen Seite. Je größer der Blumenstrauß, desto schlechter das Gewissen. Und das war leider ein Treffer. So war's. Ich wollte eigentlich, das schlechte Gewissen war so groß, dass nur so ein großer Blumenstrauß dem entsprechen konnte. Aber das war natürlich eigentlich keine Freude für die Dame. Und das wurde mir hinterher klar. Und seit dieser Zeit habe ich dann mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht über das Schenken. So einen Fehler habe ich dann nicht mehr gemacht.
Ja. Gibt es eigentlich so ein Gesetz des Gleichgewichts beim Schenken, dass man eben eigentlich ja nicht gut daran tut, so sich auch in der Größenordnung zu vergreifen und immer auch so ein bisschen Rücksicht zu nehmen, was kann der andere dann eventuell mal eines Tages auch wieder zurückschenken? Dieses Gleichgewicht des Schenkens, ist das wichtig?
Ja, das ist so. Natürlich sieht das der Schenkende erstmal nicht. Der Schenkende möchte einfach großzügig sein, möchte Freude schenken. Und in seiner Freude und Großzügigkeit übersieht er, was das mit dem Beschenkten machen kann. Wenn das ein großartiges Geschenk ist, vielleicht auch finanziell großartiges Geschenk, denkt der Schenkende nicht daran, wie soll der andere das denn jemals beantworten? Weil der Schenkende möchte ja gar keine Antwort. Aber der Beschenkte möchte eine Antwort zurückgeben. Wer das nicht glaubt, soll einfach sich selber beobachten, wenn ihm oder ihr etwas geschenkt wird. Und das jetzt ein größeres Geschenk ist, wo ich mir dann denke, Mensch, der zeigt sich so großzügig und wenn ich jetzt nichts zurückgebe, bin ich doch der Geizige und der Undankbare. Also ein Mensch möchte ungefähr in der Größenordnung auch wieder zurückgeben, in der er bekommen hat.
Gilt eigentlich so dieses Gesetz des Gleichgewichts, des Schenkens auch so für immaterielle Dinge, also sagen wir auch durchaus für diesen ideellen Bereich, also Liebe, Freundschaft?
Ja, das ist so. Schenken reicht weit in diese Bereiche hinein. Wir sprechen ja auch so, ich schenke dir Liebe. Und ist ja auch ein wunderbares Geschenk. Aber wie bei allen Geschenken gilt auch hier, wenn das maßlos übertrieben ist, ich den anderen überschütte mit meiner Liebe, ihm alles Mögliche geben will, zu jeder Tages- und Nachtzeit und ihm meine Liebe auch ständig zeigen möchte, naja, was ist das Resultat bei dem anderen? Er fühlt sich, oder sie selbstverständlich, fühlt sich eingeengt, fühlt sich bedrängt möglicherweise, sodass es auch hier zu der Reaktion kommt, das Geschenk kommt nicht an, schon aus dem Grund auch, weil der andere oder die andere sich denkt, wie soll ich das jemals beantworten? Auf der Ebene kann ich ja gar nicht.
Das entmutigt und ja, das schafft tatsächlich eher Frust. Ich selber hatte mal eine große Freude, wir sprechen ja so über die Gleichgewichtigkeit des Schenkens, mal anonym zu schenken. Also mich hatte jemand über Jahre einfach als Musiker sehr, sehr erfreut und ich habe dann gedacht, dass eines Tages werde ich ihm sozusagen das einfach mal auch deutlich machen, wie stark er Freude schenkt und ich schenke ihm etwas zurück. Das hat mir eigentlich sehr viel Freude gemacht und ich wollte es bewusst anonym machen, um nicht sozusagen irgendwo die Antwort oder die Verbindlichkeit zu provozieren.
Keine gute Idee, nein.
Ach,
keine gute Idee, weil sie erlegen ihrem Gegenüber auf, bis ans Ende seiner Tage oder ihrer Tage nachzudenken, wer war das? Mir ist auch mal ein sehr schöner Blumenstrauß geschenkt worden Und das hat mich umgetrieben. Woher kommt das? Mhm. Und ich musste um einige Ecken gehen, aber ich habe es letzten Endes ausfindig gemacht. Und da steckte möglicherweise ja auch eine Absicht dahinter, die ich so nicht geteilt habe. Also anonym zu schenken, kann ich nicht dazu raten. Menschen wollen persönlich angesprochen werden und wollen auch, dass da der mir was gibt, vielleicht auch sagt, warum er mir das gibt. Dann kann ich das viel besser einordnen.
Man kann ja materielles Schenken, man kann ideelles Schenken. Wir haben das schon anklingen lassen. Und dann gibt es ja noch so einen grundsätzlichen Spruch, der steht in der Bibel. Da heißt es ja, geben ist seliger denn nehmen. Wenn man das mal auf das Schenken und beschenkt werden anwendet, dann würde man ja im Grunde sagen, schenken ist seliger denn beschenkt werden. Stimmen Sie der Bibel und Ihrer Autorität dazu?
Ich stimme ihr zu und möchte gleichzeitig Kritik üben, dass hier an den Schenkenden gedacht worden ist und nicht an den Beschenkten. Also es ist nicht daran gedacht worden, dass das Nehmen problematisch sein kann, weil der Nehmende auch, wie wir vorhin schon sagten, antworten möchte, wenn einer immer nur beschenkt wird und niemals darauf antworten darf, in welcher Weise auch immer, dann ist das misslich. Mhm. Geben ist seliger als nehmen, ohne jede Frage. Der gibt, der hat die Freude des Gebens. Der nimmt, muss hoffen, dass es etwas ist, was für ihn auch geeignet ist, und muss dann darauf hoffen, dass er adäquat darauf reagieren kann.
Wilhelm Schmid ist Gesprächspartner bei HR2 Lebenswert. Und wir sprechen über das Schenken und Beschenktwerden. Und wenn Sie uns helfen wollen, das ein bisschen mit Ihrer Lebenserfahrung zu bebildern, dann rufen Sie uns doch an 069 155 6126. Das ist die Beteiligungsnummer für unsere Sendung. Wir freuen uns über Ihre Erfahrungen. Und diese Nummer hat gewählt eine Dame, von der ich den Namen nicht ganz verstanden habe. Und ich begrüße Sie nichtsdestotrotz sehr herzlich in der Sendung. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Katharina Krams ist mein Name. Aus dem Rheingau rufe ich an.
Frau Krams, schön.
Und ja, Ich wollte Folgendes beitragen. Ich bin eine Person, die sehr, sehr gerne schenkt. Hab da auch sehr viel von. Ich lasse mich auch unglaublich gern beschenken und beschenke mich auch selbst immer mal wieder sehr gerne. Und ich differenziere sehr beim Beschenktwerden, ob ich einen Wunsch ausspreche oder mehr auf eine Überraschung aus bin, um da Enttäuschungen auch vorzubeugen. Und ich habe jetzt ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ganz aktuell. Ich bin Mutter von 3 erwachsenen Kindern zwischen 18 und 24, natürlich wie immer klamm finanziell. Und ich habe mir gewünscht, weil sie alle 3 wunderbare Begabungen haben, sie mögen sich was einfallen lassen, was ihrer Mutter gut gefällt. Und da kamen so bezaubernde Geschenke, ich zähle sie mal auf, mein jüngster Sohn, der spielt gerne Klavier, der hat mir die Quintfallsequenz in Tusche auf ein Notenblatt gemalt, in E, das schwarz gerahmt, ein paar Sterne drauf, und ich soll das jetzt mal lernen. Die Tochter hat mir von hier aus der Region Weinberge, von unseren Spaziergängen, Weinberge fotografiert zu allen Jahreszeiten, immer denselben Blick hier über den schönen Rheingau. Und der mittlere Sohn, das ist so ein bisschen das Enfant terrible, der hat mir 5 Päckchen Fairtrade-Tee auf ein Blatt geklebt, und auf dem Blatt hinter dem Tee war dann jeweils eine ganz berührende Affirmation. Ja, und das hat mich unglaublich, auch wenn ich es jetzt erzähle, berührt, weil das zeigt viel über die Beziehung, die dann auch da ist. Ja. Mhm.
Schön, schön zu hören.
Mein Beitrag.
Herr Schmid, wie hören Sie das, dieses schöne Geschenke-Reigen?
Beziehung wird bestärkt durch Aufmerksamkeit. Und in dem Fall scheint die Aufmerksamkeit voll ins Herz getroffen zu haben.
Genau, und ich bin auch jemand, der das auch sehr auskosten kann und auch nicht hinterm Berg halten will, dass mir das gut tut. Also
vor allem das
hat man so viel zu tun, kriegt dann doch ein Woman's Work Never Ends und kriegt die Aufmerksamkeit nicht. Aber ja, da war das eine Win-Win-Situation. Und die Kinder hatten die hatten auch Spaß, so ihre Talente mal zum Ausdruck zu bringen.
Vor allem das Geschenk der Fotos über die Jahreszeiten hinweg, das finde ich am allerstärksten,
genau.
Weil da muss man ja länger planen.
Wunderbaren Blick hier. Bitte?
Da muss man ja länger planen dafür. Das ist ja keine Sache, die man sich am 1. Dezember einfallen lassen kann, sondern eher am 1.
Recht.
Januar.
Nein, für da haben Sie recht. Wir haben so eine Tradition, wenn meine Tochter, die studiert in Thüringen, wenn die hier im Rheingau ist und dann gehört es das dazu, dass wir in der Nähe von Kloster Eberbach unsere Runde laufen und sie amüsiert sich zu jeder Jahreszeit, dass ich sage, ach, der Rheingau ist doch am allerschönsten im Frühling, wenn die ersten Reben austreiben oder im Winter, wenn alles so monochrom aussieht oder im Sommer in der Üppigkeit oder im Herbst. Und ja, und das hat sie so festgefangen und sagt, hier hast du alle vier Jahreszeiten, ja.
Das scheint mir zu gelungenen Geschenken dazu zu gehören, dass die eben nicht von der Hand in den Mund kommen, kurzfristig, sondern dass sich da längerfristig jemand Gedanken macht. Ich beginne immer schon im Sommer damit, mir Gedanken zu machen, was schenke ich zu Weihnachten.
Ja, oder das so abzurufen, ach, das könnte was sein. Ich meine, die Fotos hatte sie auf ihrem Handy wohl und ja, das wäre doch was, das verbindet uns oder das, ja.
Ja. Schön, ja. Und Sie sind aber auch jemand, der sich selbst öfters beschenkt.
Ja, also ich bin jemand, der viel arbeitet, viel jammert auch über diese Daily Hustles. Und da muss ich mir ab und zu mal ein Geschenk machen und gut zu mir sein und bestärkt meine Kinder auch darum, wenn eine Klausur rum ist. So, und jetzt erstmal irgendwohin sich mal irgendwas gönnen, auch wenn es nichts Großartiges ist. Aber ein Eis muss jetzt drin sein oder was weiß ich was. Mhm. Ja. Und das machen die auch.
Ja, irgendwie einfach schön, auch so eine Bewusstheit darin zu haben. Also die Dinge nicht einfach so vorbei streichen zu lassen, sondern einfach zu sagen, ja, das ist auch eine Kultur des Umgangs mit sich selber. Herr Schmid, würden Sie das, Sie haben das ja im Grunde mit Ihrem Weihnachtsgeschenk eben auch schon bestätigt, wenn Sie sich selber beschenken jedes Jahr zu Weihnachten.
Das ist eine Wertschätzung auf eine andere Art und Weise, ja, ein Ausdruck, ja.
Nicht nur andere Menschen.
Mit viel Nachhaltigkeit auch, ja.
Nicht nur andere Menschen mögen gerne Aufmerksamkeit, sondern wir selber von uns selber mögen auch gerne Aufmerksamkeit.
Ja,
es ist doch nicht toll, wenn ich lebe und da und nicht mal ich selber bemerke, was ich mache und beobachte das und bewerte das auch mal.
Vielen Dank für Ihre Erfahrungen.
Ja, gerne.
Das
Spaß gemacht.
Ihnen einen schönen weiteren Abend, Feiertagsabend jetzt vielleicht noch in der Erinnerung und im Genießen dieser schönen Geschenke.
Jawohl.
Und wir begrüßen jetzt im Gespräch Frau Heinrich Gutti. Guten Abend.
Guten Abend zusammen, Herr Hofmeister und Herr Professor Schmid.
Ja, frohe Weihnachten Ihnen auch.
Danke Ihnen auch. Das opfern Sie ja einiges. Machen Sie auch an uns Hörergeschenke.
Wir tun es gerne, glaube ich. Kann ich zumindest für mich sagen und für den Herrn Schmid auch.
Schön.
Was bringen Sie denn ein für Erfahrungen mit dem Schenken?
Ja, also ich lebe allein und dann ist es häufig so, dass ich auch mir Gedanken mache, was könnten denn andere so als Geschenk, was passt für die anderen? Da mache ich mir dann schon Gedanken und wenn ich irgendwo unterwegs bin und sehe was, dann denke ich, oh, das könnte was für die Person sein oder jene Person. Also bei mir kommt das dann auch immer recht spontan, weil ich eben dann überlege, was passen könnte und mir da Gedanken mache. Und wenn dann die Gelegenheit da ist, ist mir das lieber, als wenn ich dann erst im November oder Dezember losrennen muss, um dann Geschenke zu kaufen. Das mag ich gar nicht so gern im Getümmel dann. Mhm. Nur wenn ich dann wirklich genötigt bin, noch was zu finden, dann mache ich das. Aber normalerweise geht das so übers Jahr. Und das sind jetzt nicht so große materielle Dinge, sondern so kleine Aufmerksamkeiten, die dann auch schön verpackt werden. Und dann hoffe ich auch, dass sie ankommen.
Mhm.
Und wenn sie ankommen, dann freue ich mich auch besonders. Und schon die Vorfreude ist für mich so schön. Wenn ich mir das ausdenke, oh ja, das könnte passen. Und wenn ich es verpacke, dann freue ich mich schon, oh, wenn das dann ausgepackt wird, das wird bestimmt toll.
Mhm.
Und wenn das eben klappt, dann bin ich froh.
Ich glaube, das sind Erfahrungen, die jeder so mitvollziehen kann, mit, wie Sie es so schildern.
Denn
diese Erfahrung einfach der Freude,
anderen
Freude zu machen. Und vor allen Dingen, was wir bei Ihnen, einerseits entzerren Sie so ein bisschen die Vorweihnachtszeit und andererseits, also dass nicht der Stress in den letzten Tagen dann so ins Uferlose wächst. Und andererseits heißt das ja auch, Sie gehen mit diesen Menschen so ein bisschen schwanger so übers Jahr und haben so die Leute im Herzen und denken sich dann, das könnte passen, das könnte passen. Ist ja kein Stress für Sie, oder?
Nein, normalerweise nicht. Ich meine, ich habe dann natürlich auch noch Stress, wenn ich dann so Dinge noch tun muss, die noch nicht erledigt sind. Aber jetzt im Normalen, das Aussuchen der Geschenke, das kommt so en passant. Also da weiß ich ja, wer sind jetzt meine Freunde und wem könnte ich was schicken, der weiter weg ist. Mhm. Und dann ist es meist ein Buch, was sich gut verschicken lässt.
Kommt so auch hinzu. Der Dreh, ne? Ja, aber danke. Wollten Sie noch was sagen, Frau Heinrich?
Ja, bitte. Ich habe noch einen zweiten Aspekt. Mhm. Professor Schmidt nannte ja vorhin so eine Paarsituation. Der eine sagt, der eine Partner sagt, schenken wir uns dieses Jahr nichts. Und dem anderen Partner ist es nicht so recht. Da gibt es in der amerikanischen Psychologie auch Überlegungen zur Paartherapie, dass man sich auch mal überlegen soll, wie tickt eigentlich der andere. Es gibt also auch verschiedene Arten, Liebe zu zeigen. Und ähnlich wie bei anderen Kommunikationsweisen mit den vier Ohren, was wir hier in Deutschland so entdeckt haben, gibt es dort die Idee, dass Menschen sich unterschiedlich Liebe zeigen und auch unterschiedlich ansprechen auf Liebesformen. Der eine ist eher sprachgesteuert, der möchte also jeden Tag hören, ich liebe dich, also wenn es die Frau ist und der Mann denkt, ich habe es doch schon gesagt und so, aber das ist zum Beispiel dann so, wenn die Frau eben auf Worte reagiert oder der Mann eben Zärtlichkeit körperlich zeigen möchte und empfinden möchte und schenken möchte. Und wie gesagt, bei den Geschenken ist es dann auch so, dieses dem anderen etwas materiell oder so dinglich zu geben und dadurch zu sagen, ich hab dich gerne, ich liebe dich. Dass das also auch wichtig ist, wenn jetzt die Leute unterschiedlich ticken in der Paarbeziehung, dass man das ruhig auch mal ansprechen sollte, sodass der andere drauf eingehen kann. Also er kriegt dann vielleicht kein Geschenk, aber die Frau kriegt dann das Geschenk oder umgekehrt, je nachdem, wie dann die Bedürfnisse sind. Mhm. Und jeder zeigt die Liebe in der Sprache, die er oder sie spricht. Und dass man sich das ruhig auch sagen sollte, das ist ganz wesentlich. Es gibt Missverständnisse.
Ja, Herr Schmidt, mögen Sie darauf reagieren?
Es darf schon auch mal spürbar werden.
Ja, genau.
Ich weiß, dass gerade unter Männern, möchte ich mal vermuten, weit verbreitet ist, es reicht doch, wenn ich dir sage, ich liebe dich und fertig. Mhm. Aber es soll doch auch mal spürbar werden. Das dürfen wir uns unter Männern schon auch mal sagen.
So ist es. Frauen freuen sich sehr über so Aufmerksamkeiten.
Frau Heinrich Guti, vielen Dank für diesen Aspekt, den Sie eingegeben haben in unserer Sendung.
Gerne.
Dankeschön
und
Ihnen noch einen
schönen. Dann wünsche ich noch ein schönes Gespräch und
Dankeschön.
Folge
alles
Ihnen
Gute
am Radio
Ihnen.
Sehr und schön. Danke für Ihre Möglichkeit dazu.
Sehr gerne. Es geht auf 18 Uhr zu. Wir haben HR2 Kultur lebenswert und die Telefonnummer hier ins Studio ist 069 155 6126 vom Schenken und Beschenkt werden. Und die Beteiligungsnummer hier im Studio hat gewählt Herr Linz und ihn begrüße ich jetzt. Schönen guten Abend, Herr Linz.
Guten Abend, mein Name ist Linzner aus Wiesbaden.
Oh, Entschuldigung, das will ich gerade gleich korrigieren. Herr Linzner, das schönste Geschenk, das wollen Sie uns erzählen, das Sie mal erlebt haben.
Ja, das war wirklich das allerschönste Geschenk vor 23 Jahren aus Anlass meines 40. Geburtstages, das mir einige Arbeitskollegen mit ihren Frauen gemacht hatten damals. Und so war es kein Sachgeschenk, sondern praktisch ein Ereignis, das über mehrere Tage sich erstreckte. Das heißt, wir waren eines Abends zusammen im Restaurant. Ich bekam einen kleinen Umschlag überreicht, in dem eine Art Scheckkarte war, auf dem nur der Name einer fiktiven, wie sich später herausstellte, fiktiven Firma stand, die Events anbot aus besonderen Anlässen. Ja. Wie gesagt, später hat sich herausgestellt, dass es diese Firma nicht gab, sondern dass meine lieben Kollegen dahinter steckten. Und man hat mir damals erzählt, ich möchte jetzt einfach die nächsten Tage ganz normal weiterleben und man wird sich mit mir in irgendeiner Art und Weise in Verbindung setzen. Das heißt, ich wurde also über mehrere Tage, es erstreckte sich ungefähr über ein oder zwei Wochen, also permanent unter Spannung gehalten. Es passierten immer merkwürdige Dinge. Beispielsweise ging ich abends in ein Restaurant und bekam unaufgefordert entsprechende Getränke und Speisen geliefert oder vorgesetzt, die ich auch normalerweise mochte und immer bestellt hätte. Ja. Der Hintergrund war, dass meine Kollegen wohl wussten, dass ich so ein Freund von schönen Dingen bin und gern gute Restaurants, gute Musik höre. Und in diesem Zusammenhang hat man dann, wie sich später herausstellte, diese Ereignisse gestrickt. Jedenfalls ging es dann weiter. Ich bekam Besuch von einer mir unbekannten Person auf meiner Dienststelle, die dann ein Glas Champagner ausgeschenkt hat, angeboten hat. Und immer wieder warten sie ab, man wird sich wieder mit ihnen in Verbindung setzen und irgendjemand kommt auf sie zu, das kann dauern und fragen sie nicht nach, rufen sie uns nicht an, es wird alles passieren. Und so ging das also einige Zeit weiter, bis dann eines Abends ich einen Anruf bekam von dieser fiktiven Firma und mich dann bereit machen sollte, an einem Abend in bestimmter Kleidung vor der Wohnung auf der Straße zu warten, was ich dann auch tat. Und dann kam ein Taxi, der Taxifahrer brachte mich dann unaufgefordert ins Kurhaus in Wiesbaden. Dort wurde ich von Personen empfangen, die ich auch nicht kannte, die mich eingeladen haben, doch in der Spielbank ein bisschen mich aufzuhalten. Ich bekam auch ein paar Jetons, die ich verspielen konnte und es gab gutes Glas zu trinken. Und anschließend bekam ich einen Autoschlüssel überreicht mit der Bitte, ich sollte doch ins gegenüberliegende Parkhaus gehen. Dort würde ein Wagen auf der Ebene stehen und in den soll ich mich setzen und ins Handschuhfach schauen. Gut, ich bin also dann in das Kurhaus-Parkhaus gegangen und dort stand ein großer BMW. Und das in den Wagen kannte ich natürlich auch nicht, hatte ich zum ersten Mal im Leben gesehen und schaute ins Handschuhfach. Und darauf lag da ein Zettel, der mich aufforderte, doch auf den Neroberg in Wiesbaden zu fahren. Es gab auch entsprechende Musik, also eine entsprechende CD mit klassischer Musik, die ich besonders mochte, die war bereitgelegt. Und ich sollte einfach auf den Neroberg fahren und dort die Aussicht genießen, die schöne Musik hören und danach dann in den Kofferraum des Fahrzeugs schauen.
Eine riesige Schnitzeljagd.
Ja, es war so eine Art Schnitzeljagd, kann man sagen. Also später hat sich so eine Art Schnitzeljagd entwickelt, aber so die Tage und Wochen vorher, das war also wirklich immer spannend, weil ich nie wusste, was passiert als nächstes. Ja, das war eine total spannende Situation. Und jedenfalls habe ich dann auch brav diese ganzen Anweisungen befolgt und blickte dann in den Kofferraum. Dort lag dann ein weiterer Zettel mit der Anweisung, doch jetzt in die Schiersteiner Straße nach Wiesbaden zu fahren. Dort würden Freunde von mir wohnen. Das hat dann langsam fiel dann der Groschen. Ja. Und man würde mich dort erwarten. Jedenfalls bin ich dann mit dem Wagen dann in die Schiersteiner Straße gefahren, wo ich wusste, dass meine befreundeten Arbeitskollegen wohnen. Und es gibt dort eine Torfahrt, wo man in den Hinterhof fahren muss. Und das Tor ist also normalerweise auch nicht offen. Und als ich dann dort anfuhr, öffnete es sich wie von Geisterhand und ich konnte mit dem BMW in den Hof reinfahren und dann durch die Hintertür ins Haus. Und dann waren noch vom Hintereingang bis in den zweiten Stock mit Kerzenlichtern war das gesamte Treppenhaus erleuchtet bis zur Wohnung. Dort erklang auch wieder wunschgemäß klassische Musik. Ja. Und die ganze konspirative Bande stand dann dort und hat sich also fürchterlich amüsiert. Und es gab dann auch ein tolles Abendessen und man hat dann das Ganze aufgeklärt.
Das war dann Ihre Feier zum 40. von den
Das
Freunden.
War dann meine Feier zum 40. Und das war also so eine außergewöhnliche und hochspannende Geschichte. Und gut, vor 23 Jahren konnte man jetzt auch noch nicht so einfach im Internet recherchieren, nach wo ist diese Firma, gibt es die überhaupt?
Gibt es die wirklich?
Ich darf die Gedanken damals, dass es jetzt alles jetzt wirklich nur allein von den Kollegen arrangiert worden war. Ja, die haben also alle möglichen Leute ins Boot geholt, auch der Mensch, dem der BMW gehörte, der musste sein Fahrzeug zur Verfügung stellen und die Leute im Restaurant, die wurden vorher eingenordet, wenn ich jetzt komme, dann bitte das und das servieren und nicht fragen, sondern einfach.
Großes Kino, würde ich sagen. Also da haben Sie Freunde, also die sich gut. Ja richtig viel Arbeit und Aufwand gemacht haben mit Ihnen.
Da wird es mir fast schon gut. Ein bisschen Angst und Bang.
Herr Schmidt.
Ja, also es war.
Herr Schmidt wird schon ein bisschen Angst und Bang, ja.
Am Rande des Krimis ist das und am Rande des Maßes des Schenkens. Ich hoffe, Sie haben das gut verkraftet, bin mir sicher. Aber das ist so ein Fall, wo schon der Gedanke auftauchen könnte, wie kann ich da jemals adäquat darauf antworten?
Darauf kann man praktisch nicht adäquat antworten. Also das irgendwie zurückzugeben, ja, das geht in dem Fall wohl gut. Man könnte bei Leuten, bei Menschen, die man gut kennt, und die könnte man sich vielleicht Gedanken machen, die auch so ungefähr in dieser Art und Weise mal zu überraschen und da mal so eine gewisse Spannung aufzubauen. Aber es erfordert natürlich auch unglaublich viele Organisationen und heutzutage, ja, wo man dann auch eher die Möglichkeit hat zu recherchieren und so weiter. Also es war schon eine ganz, ganz außergewöhnliche Geschichte, die ich auch nie vergessen werde und wirklich so großartig organisiert. So etwas gibt es, glaube ich, dann nicht so häufig.
Beim 50. waren Ihre Freunde dann schon erschöpft über ihre eigenen großen Ideen.
Die anderen runden Geburtstage waren daraufhin völlig unspektakulär.
Waren entspannter. Vielen Dank, Herr Linzner.
Ja, gerne.
Das waren interessante, spannende Erfahrungen, ja wirklich schnitzelhaft. Also man kann Geschenke noch spannend machen. Ich meine, das lerne ich schon daraus, Herr Schmidt. Einerseits sagen Sie natürlich das Maß, das ist die Frage, aber andererseits, dass man so Dinge auch mal so ein bisschen inszeniert, wenn es nicht zu gefährlich wird oder nicht zu beängstigend, finde ich eigentlich eine gute Idee.
Grundsätzlich ja. Herr Linzner hat das gut überlebt, offenbar gut verkraftet, hat ihm nicht geschadet. Er erinnert sich gern, von daher ist das gut gegangen. Aber vielleicht müssen wir aufpassen, dass wir nicht eskalieren beim Schenken. Dass der Nächste sich dann noch was Wahnsinnigeres einfallen lässt und letzten Endes dann die Ansprüche natürlich auch mitwachsen und eigentlich nichts mehr uns überraschen und befriedigen kann. Insofern war eine schöne Ausnahme, aber muss es, glaube ich, auch bleiben.
Ich meine, es gibt ja, wenn man zum Beispiel, also es waren ja Kollegen, hat der Linzner erzählt, die sich was Außergewöhnliches ausgedacht haben. Ich kenne es so auch in der Praxis unter Kollegen, dass man dann auch manchmal einfach so ganz traditionelle Formen wählt, dass man sagt, also gut, es gibt den Geburtstag und wir wollen ihn auch würdigen. Wir freuen uns über Blumen und also schenken wir Blumen. Und das ist dann keine Überraschung, aber es ist trotzdem eine Freude. Sehr traditionell. Also es ist auf der anderen Seite des Spektrums. Was wäre dazu zu sagen aus Ihrer Sicht?
Dass Schenken für uns ein Thema ist und wir uns damit darüber den Kopf zerbrechen, hat ja mit dem Zerbrechen der traditionellen Formen des Schenkens zu tun. In früheren Zeiten war Schenken, scheint mir, relativ einfach. Zu runden Geburtstagen gab es eben einen Geschenkekorb. Und ich erinnere mich daran, das war bei mir zu Hause auch der Fall, bei meinen Eltern. Da war auch ziemlich klar, was da rein muss in den Geschenkekorb. Ganz bestimmte Lebensmittel. Im Hintergrund stand immer noch natürlich die Kriegserfahrung und die Erfahrung von Hunger und Not. Und in dem Maße, in dem sich diese Traditionen verloren haben oder auflösen, müssen wir uns individuell einen Kopf machen. Und seither entwickelt sich Schenken dann nun eben zu einer Kunst, um die wir uns selber bemühen müssen.
Sie möchten also nicht unbedingt zurück zu den traditionellen Formen des Schenkens,
Nein.
wo sie eigentlich sehr entlastend sind.
Die sind sehr entlastend. kann man ohne großes Überlegen immer richtig schenken. Aber ich finde es doch spannender, sich selber einen Kopf zu machen und darüber nachzudenken, auch über das Schenken grundsätzlich nachzudenken. Was ist eigentlich Schenken? Dass das zum Beispiel Beziehungen bestärkt, Beziehungen überhaupt auch erst gründet. Wenn wir einem Menschen eine Kleinigkeit zukommen lassen oder im Restaurant die Rechnung übernehmen, das ist eine Geste und die Geste wird sehr wohl vom anderen verstanden.
Wir haben ja jetzt also ein ganz spektakuläres Geschenk geschildert bekommen vom Herrn Linzner und dann habe ich zwischendurch mal gedacht, ach, wie einfach wäre es doch mal, einen Gutschein zu schenken. Also einfach sozusagen wieder diese ganz einfache, dann doch auch schlichte, wo man sagt, ja, das ist jetzt wesentlich weniger einfallslos, aber andererseits wird ja auch unheimlich viel geschenkt. Also Gutscheine sind ja sehr beliebt auch.
Ich schenke auch Gutscheine, nicht durchweg, sondern dort, wo es mir am Platz erscheint. Zum Beispiel mein zweiter Sohn, zweiter von vier Kindern. Mein zweiter Sohn, der hatte keine bestimmten Wünsche, den habe ich gefragt, der hatte keine bestimmten Wünsche, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihm übers Jahr eben doch was einfällt oder er was braucht. Und für den Fall habe ich ihm einen Gutschein gemacht, den aber natürlich sehr, sehr sorgfältig. Ich habe mal eine Schriftsetzerausbildung gemacht und da gehörte auch ein bisschen Design dazu. Und das wusste er sofort zu würdigen. Das fand ich klasse. Das fiel ihm sofort auf. Das ist nicht einfach nur aus dem Internet runtergeladen, sondern da hat er sich was einfallen lassen. Und schon der Gutschein ist ein Geschenk.
Schön. Ja, das hatten wir ja in den Erfahrungen von Frau Kramm-Strauch eben auch die drei Kinder. Ihre drei Kinder haben ja auch die Dinge von Hand gemacht zum Teil, nicht? Also da steckt dann ja immer doch einfach noch mehr drin. Das kann ja auch dann klein sein, aber wenn es handgemacht ist, das ist immer auch noch eine Aussage.
Ich habe sogar von einem erfahren, der wusste nicht, was er seiner Frau schenken soll. Und dann fragte er mich um Rat und ich sagte ihm, mach einen Gutschein, aber lass das Internet in Ruhe. Und dann hat er von Hand einen Gutschein gemalt, den seine Frau niemals eingelöst hat zu Weihnachten, sondern den sie sich eingerahmt hat und an die Wand gehängt hat. Und ihre Freundinnen kommen zu Besuch und sehen diesen Gutschein und sagen, das kann ja nicht wahr sein. Ein Mann hat so einen tollen Gutschein für dich gemacht. Also der Gutschein war letzten Endes dann das Geschenk.
Ja, witzig. Wilhelm Schmid, mein und Ihr Gesprächspartner zum Thema Schenken und beschenkt werden. Und Sie können sich beteiligen 069 155 6126. Und Ihre Erfahrungen sind uns lieb und wert in dieser Sendung. Deshalb haben wir die Nummer immer wieder gesagt. Ich sage sie nochmal: 069 155 6126, die Telefonnummer hier ins Studio. Ich begrüße jetzt Herrn Schiller. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schiller, ja, welche Geschenkerfahrung möchten Sie an diesem Tag einbringen?
Naja. Wie gesagt, ich bin im Osten geboren, bei Halle und. Wir sind 56 geflüchtet, Mutter und ich. Und mein Vater schon ein Jahr vorher mit meinen zwei Geschwistern im Westen. Und dann waren wir also Flüchtlingskinder. Wissen Sie, das gibt es ja so Parallelen heutzutage zum Schenken und Flüchtlingskinder. Und naja, wir waren Flüchtlingskinder und sind dann in Altenstädt bei Kassel, ein kleines Dorf, für mich das schönste Dorf der Welt. Wir sind zum Beispiel im Winter, fällt mir jetzt gerade ein, mit dem Schlitten runtergefahren, an der Schmiede vorbei in die Schule. Wo gibt's das heute noch, ne? Das war 7,58. Auf jeden Fall, mein Vater hat bei den Amerikanern damals in Frankfurt gearbeitet, vom Beruf Bäckermeister. Und da waren dann 57, das werde ich nie vergessen, Weihnachten 57. Wir wussten das alle nicht. Meine Mutter nicht, meine Geschwister nicht. Der kam dann ein, zwei Tage vor Weihnachten an und hatte ein Riesenpaket hinten auf sein Fahrrad. Der Mann, also mein Vater, ist mit dem Zug von Frankfurt nach Kassel gefahren, von Kassel mit dem Zug nach Naumburg, von Naumburg mit dem Fahrrad nach Allenstedt, das sind gut 20 Kilometer. Was war da hinten drauf? Ein Fernseher für die Familie, ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja?
Das war damals schon was Großes, nicht? Also das war ganz früh, ne? 57.
Das war der Hammer, wie man heute sagt. Das war unglaublich. Mhm. Und, aber jetzt kommt es ja noch. Und das sind so Parallelen heutzutage. Ja, dann kam er an und dann haben wir den Fernseher angeschlossen. Und da war kein Bild, nur Schnee. Schnee.
Endlich mal Schnee.
Ja, das war ein tolles Modell, Schleichwerbung von G, Firma Grundig damals, ja. Das nur, damals gab es ja diese deutsche Fernsehen, dieses ovale Logozeichen, ne?
Mhm.
Und wir haben geschimpft und geheult. Wie kann der Vater sowas mitbringen? Meine Mutter sagt, so viel Geld gibst du aus, bist du des Wahnsinns? Aber daran können Sie sehen, ich habe Ihre Sendung gut zugehört. Auch gut gemeinte Geschenke können nach hinten losgehen, ne? In dem Fall. Meine Mutter sagt, mein Gott, wir brauchen doch das Geld, wie kannst du so viel ausgeben? Er war natürlich stolz. Und dann hatte sich das im Dorf so schnell rumgesprochen, im schönen Altenstädt bei Kassel. Der Schiller, der Gerhard, die haben einen Fernseher. Ja? Und dann saß bei uns die halbe Schulklasse im Wohnzimmer. Mhm. Und 10 Kinder waren es immer. Die guckten und guckten Schwarz-Weiß-Fernsehen. Wir waren also, plötzlich war ich, jetzt mal Anführungszeichen, Flüchtling, der tolle Typ, ne?
Oh, ja.
Mann, jetzt gucken Sie mich an, jetzt bin ich der Größte, ja? So in etwa, ne? Und naja, na, das war's. Und einer aus dem Dorf hat dann das Ding endlich richtig eingestellt, ein Elektriker oder was das war, und dann lief das Ding, aber es war sehr, sehr schlechter Empfang damals. Da gab es ja keine Antennen wie heutzutage, 57, was. Gab es ja nichts da oben in Hessen bei Kassel. Aber wenn ich heute hochfahre, inzwischen bin ich ein alter Mann, besuche ich viele von früher und die sagen, na Gerhard Fernseher, wie geht's dir? Die sagen nicht Gerhard Schiller, die sagen, Gerhard, ich bin der Gerhard Fernseher. Also, ja?
Der legendäre Herr Schiller mit dem Fernseher. Ja, interessant. Das sind irre andere Zeiten gewesen. Das
irre Geschichte, sagen. Ne?
Ja, ja.
Irre Geschichte.
Ja.
Da gab es ja bald einen kleinen Ehekrach zwischen meiner Mutter und Vater, weil die sagte, bist du wahnsinnig, gibst so viel Geld aus.
Mhm.
Und ich muss hier für 50 Pfennig beim Bauern arbeiten. Und ba. Naja, wissen, wie das ist. Aber am Ende hat sich das beigelegt.
Schluss. Schön, Herr Schiller, vielen Dank.
Lief.
Vielen Dank für diese Erfahrung.
Im Fernseher sitzen Sie gut. Den habe ich heute noch im Keller unten.
Ja, das glaube ich.
Das werde ich nie vergessen.
Der ist von hohem ideellen Wert für Sie. Vielen Dank.
Oh, unheimlich.
Das Flüchtlingskind mit dem Fernsehen. Vielen Dank, Herr Schiller, für diese Informationen. Und ich begrüße jetzt am Telefon Frau Noll. Guten Abend, Frau Noll.
Guten Abend, Elfriede aus Friedberg. Elfriede Noll.
Ja, seien Sie uns willkommen. Was bringen Sie denn für eine Schenkerfahrung ein in die Sendung?
Am Freitag was ganz Nettes. In der Nachbarschaft wohnt eine junge Frau mit zwei Mädchen. Da habe ich öfter mal Babysitting, die sind ja jetzt schon älter, gemacht. Bin da die Feuerwehroma, wenn mal eine Oma gebraucht wird. Die eigene Oma wohnt in Stuttgart. Ja, und da klingelte die Jüngere und sagt, hier für euch, hat ein kleines Säckchen gehabt. Und da waren zwei Bilder mit der Schleife, zwei schöne Bilder dran. Und in dem Säckchen waren Kartoffeln drin. Und die haben im Sommer oder im Herbst bei Freunden geholfen bei der Kartoffelernte. Wir machen uns ja sonst keine Geschenke. Und letztes Jahr waren wir Weihnachten bei denen, jetzt sind die verreist. Und hat zu uns das gebracht. Und ich fand das so schön, auch wegen der Bilder, wo die Mädchen da drauf sind, auf dem Kartoffelausmacher oder wie das Ding heißt, fand ich ganz originell, zumal mein Mann gerade auf den Markt gehen wollte, um Kartoffeln für die Feiertage kaufen.
Passt da auch noch.
Das war, fand ich so originell, ja, selbstgeerntete Kartoffeln.
Mhm.
Und was mir noch einfällt, vor Jahrzehnten habe ich mir mal ein Kaleidoskop gewünscht, das war so 1970. Und mein Mann damals, der hat eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, Wetterauer Zeitung, Kaleidoskop gesucht, kein Plastik und die Adresse. Und dann hat jemand aus Bad Nauheim angerufen Und zwar wir hatten kein Telefon damals noch nicht, aber im Haus war jemand, der Telefon hatte. Und dieser Mensch, der das Kaleidoskop zu verschenken oder zu vergeben hatte, der hat sich die Mühe gemacht, zu schauen, ob in der Bismarckstraße 8 jemand wohnt, der ein Telefon hat. Mhm. Damals war das noch nicht so einfach wie heute, ja. Und dieses Kaleidoskop war selbst gebastelt, war ein ganz tolles Ding. Das war eins der tollsten Geschenke, die ich je bekommen habe.
Mhm.
Und ich selbst verschenke sehr gern selbstgemachten Rosen- und Veilchensirup an Leute, die das zu würdigen wissen. Zum Beispiel meine Schwester, die freut sich jedes Jahr auf das Päckchen. Das wird von hier nach Aachen geschickt. Und dieses Jahr habe ich den Rosensirup in einen Pappkarton, wo vorher Whisky drin war, ja. Und Whisky, damit können die nichts anfangen. Und vorhin hat sie angerufen und sagt, ja, Whisky, ja, hast du mal reingeguckt? Sie hat den Rosensirup vermisst. Und die Flasche mit dem Rosensirup war in dem Whisky-Karton. Das war so bei denen dieses Jahr die Überraschung. Erst dachten sie, es ist Whisky, mit dem sie nichts anfangen können. Und dann war es doch der Rosensirup.
Gelungene Überraschung. Herr Schmidt, kennen Sie Rosensirup? Herr Schmidt, kennen Sie Rosensirup?
Nee, aber Kartoffeln.
Und ja, etwas, geerntet, ja.
Ja, etwas, was zu essen ist, das finde ich immer großartig, großartige Geschenke.
Ja, das
auch unterm Weihnachtsbaum.
Auch seit einiger Zeit, wenn die Tochter kommt, die wohnt in Stuttgart, die war jetzt auch wieder da. Und so mit anderen Geschenken, wir sind jetzt über 70 beide. Man hat ja eigentlich, was man braucht, oder man kann sich selber kaufen, oder wenn du dann was kriegst und es ist nicht das Richtige und du kannst nicht umtauschen, das ist auch blöd. Aber es gibt so feine Sachen zum Essen, so bestimmte Brotaufstriche, die man sich nicht immer kauft, so Kleinigkeiten, ja. Und das schenken wir uns jetzt so. Sie kriegt hier ein, was ist das, Presskopf? Den sie sehr schätzt, den unser Metzger hier macht.
Mhm.
Da kriegt sie immer einen mit. Solche Sachen schenken wir uns.
Delikatessen sozusagen zumindest.
Ja.
Für die mit dem richtigen Geschmacksempfinden dafür. Ja,
ja.
Herr Schmidt,
ja,
Sie tun das auch, gemacht? Haben Sie eben angedeutet?
Bitte?
Ich frage nochmal zu Herrn Schmidt nach Berlin, dass Sie solche Dinge auch schenken oder Verständnis dafür haben.
Ich schenke gerne essen gehen.
Mhm.
Und
ja?
Selber mag ich es gerne, wenn es etwas zu schnabulieren gibt. Das ist selbergemachte
ja,
Marmelade
Beispiel.
Oder was auch immer, ist wunderbar.
Mhm.
Zum Beispiel selbstgemachte Beetmännchen, die sind auch gefragt. Die mache ich aber nicht jedes Jahr, weil das ein ziemlicher Aufwand ist.
Frau Neul, vielen Dank.
Das ist so gut gelungen.
Jetzt fließt uns dann doch nochmal das Wasser im Munde zusammen, die Beetmännchen, die selbstgemachten, ja. Dankeschön für Ihren Anruf und die Telefonnummer nochmal für alle, die noch anrufen mögen, 069 155 6126, HR2 lebenswert, ist hier und wir haben bis kurz vor 19 Uhr für Sie das Telefon geschaltet. Das brandenburgische Konzert Nummer 4 von Johann Sebastian Bach, G-Dur, Bachwerkverzeichnis 1049 mit der Academy of St. Martin in the Fields. Hier ist HR2 Kultur. Es ist 18 Uhr und gleich 38 Minuten. Wir sprechen über das Schenken und das Beschenktwerden. Und wir haben ja eigentlich jetzt ganz positive Erfahrungen zusammengetragen mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer und im Gespräch mit Wilhelm Schmidt, dem Philosophen, der uns in Berlin zugeschaltet ist. Und jetzt haben wir so ein bisschen problematischere Geschenke. Ich weiß nicht, ob ich zu viel sage, Frau Freiberg, wenn ich das als ein problematisches Geschenk für Sie benenne. Guten Abend.
Guten Abend. Vielen Dank. Ich habe Ihre Sendung, ich bin zufällig in Ihre Sendung gekommen. HR2 ist ständig auf meinem Radio, aber ich habe es eben vorhin Zufall eingeschalten.
Ich
habe sehr, sehr aufmerksam über eine halbe Stunde zugehört, denn am Donnerstag letzte Woche habe ich von einem guten, alten, langjährigen Freund ein Päckchen bekommen, gefüttert. Und in diesem Päckchen war nochmal mit einem Umschlag, ich sag mal gesichert, damit bloß nichts passiert, ein kleines Päckchen drin mit einem Gingoblatt.
Mhm. Weitere Interpretationen, Briefe, briefliche Anmerkungen dazu?
Es oder war nur keine Weihnachtskarte dabei, es war kein Gruß dabei, es war auch kein Absender auf dem Briefumschlag. Ich muss Ihnen sagen, ich war deswegen eigentlich sehr enttäuscht und es hat mich fast traurig gestimmt. Dieser zweite Umschlag, das war ein gebrauchter vom Deutschen Alpenverein. Und da war eben dieses hübsche Tütchen von der Firma, die dieses Gingoblatt herstellen, war das so ein bisschen nachlässig für mich, reingeschoben. Schenken und beschenkt werden. Wie schenkt man? Ich habe das als ein sehr nachlässiges, sicherlich hat es einen Wert und ich kenne den ideellen Wert des Gingoblattes.
Ja.
Und derjenige, der mir das geschenkt hat, weiß, dass ich mich da ziemlich gut auskenne, weil ich den westöstlichen Divan studiert habe und ich weiß, dass Goethe das seiner letzten großen Liebe geschenkt hatte. Ja, und dann so ein bisschen sehr nachlässig, ohne Gruß.
Fast möchte ich sagen, typisch Mann.
Das habe ich in der ersten Sekunde gedacht. Was Hänschen nicht lernte, lernt Hans nimmermehr. Aber ich denke zu lange darüber nach und interpretiere sicherlich auch eine Menge Gedanken rein, die gar nicht bei dem Versender vorhanden waren. Aber ich fand das eigentlich so gar nicht schön.
Schenken soll Aufmerksamkeit sein. Es kann gut sein, dass der Absender dachte, das ist die großartigste Aufmerksamkeit. Die Frau Freiberg schätzt Ginkgo. Und er, der Absender, weiß auch, Ginkgo steht für Leben. Darf ich sagen, es steht auch für potent und könnte insofern dem Mann auch nahegelegen haben. Und er hat wahrscheinlich gar nicht bedacht, dass das als eine Unaufmerksamkeit letzten Endes ankommt, zumal ohne Kommentar, ohne eine Zeile, die Männer halt leicht auch für verzichtbar halten können. Tut mir leid, dass Sie sich da jetzt so viele Gedanken drüber machen. Das soll eigentlich nicht Geschenk sein.
Ich habe mir seit Donnerstag ganz viele Gedanken gemacht und deswegen erhoffe ich mir jetzt durch unser Gespräch einen Hinweis, wie gehe ich damit um, sage ich da überhaupt Dankeschön.
Nö.
Oder ignoriere ich das?
Das würde ich auf ähnliche Weise beantworten. Also da kommt nichts zurück und dann kann der Absender sich Gedanken darüber machen, warum kommt da nichts zurück. Sie sind gezwungen worden, insofern ist es ein Nötigungsgeschenk. Sie sind gezwungen worden, genötigt worden, sich endlos Gedanken zu machen. Was hat der sich dabei gedacht? Und jetzt antworten Sie und schenken zurück. Auch Nötigungsgeschenk, jetzt muss der Absender sich Gedanken machen.
Also immerhin erlebe ich ja oder erlebt man ja hier in dieser Beziehung, die ein Geschenk zum Symbol hat, eine gewisse Irritation und da steckt ja ein Impuls drin und da muss ich noch was klären sozusagen.
Ne? In einem persönlichen Gespräch würde ich noch ein bisschen stärker nachfragen, da Sie sich ja schon länger kennen, wie Sie sagen, Jahrzehnte, könnte da noch eine alte Geschichte dahinter stecken, aber das wissen wir jetzt nicht und das müssen Sie natürlich auch nicht im Radio ausbreiten.
Nein.
Aber immerhin die klare sozusagen Empfehlung von Herrn Schmidt ist ja sozusagen keinen Dank. Das ist schon mal ein klares Wort.
Do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Und ihnen ist gegeben worden auf eine sehr merkwürdige Weise, die rätselhaft ist. Und sie geben ihrerseits, indem sie auch ein Rätsel aufgeben.
Frau Freiberg, können wir das so stehen lassen?
Ja, ich kann damit umgehen.
Okay, Gut.
Recht vielen Dank.
Danke auch für Ihren Anruf.
Und angenehmen Weihnachten.
Danke Ihnen auch, Frau Heilberg.
Danke. Tschüss.
Und ich begrüße als nächsten Gesprächspartner bei HR2 Kultur lebenswert Herrn Jörg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Jörg, Sie haben auch ein Geschenk, das nicht so ganz einfach war für Sie. Erzählen Sie uns die Geschichte.
Ich bin an einem Sonntagvormittag im Juli zum Gottesdienst gegangen. Das ist bei uns um 10 Uhr, obwohl ich eigentlich um 11 Uhr zu uns ins Schloss wollte. Dort wollten zwei Damen Gedichte vortragen. Aber als ich mit dem Spaziergang zurück zum Auto kam mit meinem Hund, um kurz vor 10 war mir klar, ich muss zum Gottesdienst. Zu Hause habe ich mich schnell umgezogen und statt meiner dünnen Jacke habe ich die dicke Lederjacke angezogen und bin dann schnell zum Gottesdienst und bin auch gerade noch pünktlich gekommen. Nur vom Gang getrennt, mir gegenüber sitzt eine Familie, die ich kenne, also vom Sehen kenne. Und da kommt dann noch ein junger Mann dazu, ihr jüngster Sohn. Und beim Abendmahl fängt dieser junge Mann an zu hyperventilieren. Ich habe gemerkt, dass die Familie sehr traurig ist, dass der junge Mann sehr traurig ist. Er hat immer geweint und seine Mutter hat ihn dann auf den Platz geführt. Als ich auf seiner Höhe bin und mit stehen bleiben musste, weil die anderen Gottesdienstteilnehmer vorne zum Altar wollten, sackte er in sich zusammen und hält sich an meinem Bein fest. Und in dem Moment packe ich meine Tasche, fummel meinen Bronzeengel aus dem Mäppchen und reiße ihn in die Hand und sage, hier, das ist für dich. Und er guckt den Engel an, steckt ihn in die Tasche und das war's. Mhm. Am Freitag ruft er mich an und sagt, du, ich muss dir unbedingt sagen, was dein Engel für den Weg genommen hat. Und ich sage, was ist denn los bei euch? Und dann sagt er, mein Bruder ist gestorben. Er hatte schwer Krebs. Und wir wussten, dass wir loslassen mussten, dass er gehen wird. Aber er konnte nicht gehen. Das hat uns fertig gemacht, dass er einfach nicht loslassen konnte. Er hat sich immer wieder aufgebäumt, trotz starker Medikamente, und wollte nicht. Und an diesem Sonntag, nach dem Gottesdienst, bin ich wieder zu meinem Bruder gegangen, habe meinen großen Bruder abgelöst und habe ihm den Engel in die Hand gedrückt. Und als abends seine Freundin kam, wollte ich den Engel wieder mitnehmen, aber er hat ihn in die Hand und seine Freundin hatte ihre Hand auf die Hand meines Bruders gelegt. Und so ist er an dem Abend verstorben. Mhm. Und die Freundin hat dann so hat es der Pfarrer dann im Gottesdienst gesagt, hat gesagt, es wäre so gewesen, als wäre für ihren Freund ein Tor geöffnet worden, durch das er einfach nur dort durchgehen musste. Der Engel hat ihm also dabei geholfen, loszulassen. Mhm. Aber den Engel hat er in der Hand gehabt. Die Schwestern haben ihn mit dem Engel in der Hand gelassen. Mhm. Das ist diese Geschichte. Mhm. Und es geht mir sehr nahe heute noch. Es ist schon einige Jahre her.
Engel ist ja zwischen Erde und Himmel. Engel kommen aus dem früheren griechischen Kulturraum, wo sie Dämonen genannt wurden. Und die Dämonen, die waren eben die Vermittler zwischen den zwei Welten. Und insofern macht die Geschichte schon Sinn. Da hat ein Mensch, der zwischen den beiden Welten stand, einen Beistand in die Hand bekommen. Hat das möglicherweise so verstanden? Das müssen wir jetzt reininterpretieren. Das wissen wir nicht genau. Aber so könnte diese Geschichte Sinn machen. Er braucht ja einen Begleiter.
Ja.
Mhm. Ja, eine ganz ungewöhnliche Geschichte, die aber für Sie eine große Bedeutsamkeit hat. Es berührt Sie jetzt nach Jahren noch. Und insofern mit der Interpretation, die Wilhelm Schmid gegeben hat, ist das tatsächlich ja wie etwas wie eine Türöffnung gewesen. So haben Sie es eben formuliert. Vielen Dank, Herr Jörg, für diese Erfahrung in unserer Sendung HR2 Kultur lebenswert. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns ihre Erfahrungen geschildert haben. Und zum Abschluss haben wir noch eine Erfahrung von Frau Meier Guten Abend Ihnen und frohe Weihnachten.
Guten Abend Ihnen, auch ein frohes Fest gehabt zu haben.
Wie geht Ihre Geschichte, Ihre Geschenkgeschichte?
Ganz, ja, so indirekt Geschenk. Mhm. 1945, erste friedliche Weihnachten, so genannt. Wir wohnten an der thüringisch-fränkischen Grenze unmittelbar und waren kurz vorm Verhungern. Und meine Mutter hatte aber den Ehrgeiz, Weihnachten gibt es den traditionellen Stollen. Das hieß, sie ist wochenlang, um nicht zu sagen monatelang, jede Woche nach dem Westen oder auch mal im Osten hamstern gegangen, um die Zutaten zusammenzubekommen. Das heißt, sie hat im Westen vor allen Dingen Freunde und Bekannte angebettelt und nacheinander Zucker, Mehl, Backpulver, Mandeln und was dazugehört, drangeschafft, um dann ungefähr vier, fünf Wochen vor Weihnachten den Stollen zu backen. Wir wohnten in Thüringen am Berg oben, der Teich musste also runter. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung haben, wie schwer Stollendeich ist.
Wie viel hatten Sie denn?
Wie viel Stollen?
Wie viel Kilo?
Das dürften so 8 bis 10 Kilo sein.
Mhm, okay.
Und den also bei Schnee, damals lag ja noch Schnee und Eis, Berg runter, unten backen mit dem Bäcker und dann warten. Sie musste ja warten, man konnte ja den Stollen unmöglich alleine lassen. Und dann hat sie den auf einem riesen Stollenbrett wieder nach oben geschleppt. Kommt oben an, total fertig, körperlich fertig und sagt zu meinem Vater, also mir ist alles egal, ich schneide jetzt ein Stück ab. Ich muss was essen. Schneidet ab und bricht heulend zusammen. Ich habe mich vergriffen. Der ist versalzen.
Katastrophe.
Das ganze gute Zeug. Und weil es ja auch nicht ganz billig war, denn man musste ja auch trotz allem überall was bezahlen. Also auf jeden Fall, als ich als Kind, ich war damals 11 Jahre alt, nach Haus kam, und da lag meine Mutter im Bett. Mein Vater sagt, sei still, sag nichts, der Stollen ist versalzen. Ach du großer Gott. Also es war wirklich eine Katastrophe. Meine Mutter hatte einen regelrechten Nervenzusammenbruch. Sie war fix und fertig, hat stundenlang geheult. Naja, gut. Es waren ja noch ein paar Wochen hin. Es hatte sich dann überall rumgesprochen. Meine Großeltern haben dann getröstet, haben gesagt, wir backen einen normalen Hefekuchen. Also es ist was da zu essen und schön. Und am Heiligabend, so nach dem Essen, was man halt dann damals so für Suppen gehabt hat, sagt mein Vater, Schluss, aus, jetzt wird der Stollen gegessen. Das können wir uns nicht leisten, den wegzuwerfen. Salz hin, Salz her, es gibt ja auch Salzgebäck. Jetzt wird der Kuchen, der Stollen angeschnitten und gegessen. Wir hatten zwar Mittag gegessen, aber das waren ja pure Suppen, da war ja nichts. Also meine Mutter total zerknirscht und wieder nervlich am Zittern, holt den ersten Stollen, schneidet an und er war in Ordnung. Was wir in der ganzen Aufregung nicht bedacht haben, in Stollen, in einem also guten Rezept, Kuchenrezept gehört immer Salz in entsprechender Menge. Und im guten Stollenrezept ist das eine ziemliche Menge. Und er muss durchziehen. Deswegen wird er 4 bis 5 Wochen vor Weihnachten gebacken.
Also der war besser geworden.
Der war total in Ordnung.
Jetzt habe ich gedacht, im Märchen würde die Geschichte noch gut ausgehen. Aber nicht nur im Märchen geht es so gut aus.
Ja, das war ein richtig schönes Weihnachtsmärchen. Ja. Also so glücklich war die Familie noch nie. Nur weil wir jetzt halt auch alle was zu essen hatten.
Es ist auch ein Hinweis darauf, was für viele Menschen ein großartiges Geschenk ist, nämlich Normalität.
Ja.
Und wir haben sehr viel Normalität und dann haben die Menschen Sehnsucht nach der Nicht-Normalität.
Ja, also es war, meine Mutter hätte es wissen müssen. Ja, ich war ja zu klein, um zu wissen, aber dass Salz überall dran ist. Aber das war einfach, dass es so stark sich auswirkt, zu frisch, zu 6 Wochen, das Durchziehen so viel ausmacht, die Erfahrung hatten wir ja alle nicht.
Frau Meier, das war eine sehr schöne Geschichte und die hat unsere Sendung gerade zum Schluss nochmal so richtig geziert. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Bitteschön.
Lebenswert mit HR2 Kultur. Lebenswert in HR2 Kultur geht zu Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an dieser Stelle bei allen Anruferinnen und Anrufern und natürlich bei unserem Studiogast Professor Dr. Wilhelm Schmid, der uns seine Zeit geschenkt hat an einem so kostbaren Tag wie dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Hat er seine Familie verlassen und 2 Stunden von Berlin aus mit uns gesprochen. Haben Sie vielen Dank dafür.
Ich kehre sofort wieder zurück zur Familie. Ja.
Sein kleines, sehr anregendes Buch zum Thema ist in der Inselbücherei erschienen und trägt den Titel Vom Schenken und Beschenkt werden. Ihnen dann noch einen schönen Feiertagsabend mit der Familie in Berlin und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich das Gleiche, wo immer Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Alles Gute für Sie und weiter anregende Stunden mit Teil 2 Kultur.